Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu der ein bisschen verspäteten neuen Ausgabe vom Game Changer im Fußball Podcast. Mein Name ist Valentin und ich bin heute verbunden mit dem Linus, der auch am Start ist. Ciao Linus, freut mich, bist du dabei?
Ja, freut mich auch, schön dich zu hören, sag ich miteinander.
Ja, gleichfalls. Wir sind ein bisschen verzögert. Sorry an dieser Stelle. Wir haben es leider die Woche nicht früher noch geschafft. Umso mehr freue ich mich jetzt, Linus, dass wir dort die Möglichkeit haben, die Super League und auch bei den Frauen die Exa Women's Super League und weitere Themen ein bisschen aufrollen, auch ein bisschen anders aufrollen, als wir das sonst machen. Und ja, bin gespannt auf deine Eindrücke, die du am Wochenende gesammelt hast. Ich glaube, es hat einige Sachen gegeben, die man jetzt schön aufrollen kann.
Ja, definitiv. Willst du gerade kalt reinstarten?
Ja, unbedingt. Kalt reinstarten ist ein gutes Stichwort. Ich bin nämlich durchaus froh, Linus, dass du am Start bist und nicht der Till. Sonst müssten wir jetzt noch über den Kaltstart von Barcelona gestern in der Champions League reden. Aber glücklicherweise ist der Till ja nicht rum.
Hey, ist schon gut, weil ich habe das Spiel auch gesehen. Wir können gerne ein bisschen über Barcelona und Chelsea reden.
Nein. Ich finde, das kann man glaube an dieser Stelle getrost auslassen. Hat jetzt nicht wirklich Spass gemacht beim Zuschauen. Und von dem her, glaube ich, gönnen wir dem Till seinen Moment und allen anderen, was mit Chelsea oder einmal nicht mit Barcelona halten.
Ja, am Schluss ist es nur eine Gruppenphase, also, und da werden sie schon noch durchkommen, denke ich.
Ja, ich denke es und hoffe es auch, nichtsdestotrotz. Ich habe mir es anders vorgestellt, ich glaube, so viel kann ich verraten. Ja gut, du hast es angesprochen, lass uns gerade reindiven in unsere Themen. Wir haben uns gedacht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir jetzt in dieser Woche das Ganze mal ein bisschen von einem Follow-up betrachten, wie die Teams gerade so dastehen und was gerade so der Eindruck ist, den man von diesen Mannschaften hat, um mal ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Es sind doch schon, glaube ich, 15 Runden gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
14.
Ja. Ah ja, genau. Heute ist ein Nachtragsspiel, aber das zählt auch immer noch zum 14. Spieltag. Dann, weil respektive, das müsste ja der 12. oder so gesehen sein, wo nachgedreht wird. Genau, lass uns doch, Linus, am besten gerade so oberst oben anfangen. Weil die Mannschaft, die wir hier jetzt besprechen, die hat es verdient, dass wir nach wie vor über sie reden. Das ist der FC Thun, der am Wochenende verloren hat. Nichtsdestotrotz aber auf dem ersten Platz bleibt. Und ja, was ist der Eindruck, Linus, der bei dir geblieben ist, jetzt nach 14 Spieltagen vom FC Thun?
Ja, also weiterhin eine riesige Überraschung. Also ich glaube, da muss man weit suchen, bis man einen Aufsteiger findet, der nach 14 Runden mit 6 Punkten Vorsprung doch noch einigermaßen komfortabel an der Spitze thront. Und ich finde, ja, das ist mehr als beachtenswert, wenn man das aus Thuner Perspektive anschaut oder auch von außen anschaut. Ich glaube, die Niederlage jetzt gegen Lugano tut dem Ganzen keinen Abriss. Thun hat auch in diesem Spiel sich Chancen rausgespielt. Der Saipi hat einen sackstarken Tag eingezogen und ein paar Mal gerettet für Lugano. Also von dem her ist es nicht so, dass bei Thun jetzt Signal da sind, dass jetzt alles abwärts geht oder so. Die spielen weiter ihr Spiel, haben weiter eine stabile Abwehr. Ich glaube, gegengoalmässig die beste der Liga. Also bei Thun läuft es trotzdem, trotz dieser Niederlage, sage ich.
Hast du das Interview gehört von Mauro Lustrinelli nach dem Match?
Nein, da musst du mich schnell aufdatieren.
Es war noch spannend, weil er ist ja, natürlich auf die Niederlage gegen Lugano angesprochen worden und hat eigentlich so sinngemäß gesagt, er sei schon fast froh, dass die Niederlage jetzt mal endlich gekommen ist. Und es ist natürlich dann ein bisschen überspitzt weiterverarbeitet worden, die Aussage, aber ich sehe ein bisschen, woher sie kommt, habe ich den Eindruck. Und also ich gebe ihm recht. Also, ich finde es beeindruckend, zum ein bisschen anknüpfen auf das, was du gesagt hast, oder? Also, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass sie grössere oder markante Dellen haben in ihren Leistungen in dem Spiel. Und ja, daher finde ich, kommt auch so ein bisschen die Aussage von Lustrinelli. Sie haben jetzt zwei, dreimal auch ein Spiel mit Grinta oder ein bisschen Glück können auf ihre Seite ziehen. Ich bin der Meinung, ich habe das Spiel gesehen gegen Lugano. Grundsätzlich ist es eher ein unentschiedenes Spiel, respektive wenn es ein Team gewinnen sollte, dann bin ich fast der Meinung, es war eigentlich eher Thun die Mannschaft, die es auf ihre Seite ziehen konnte. Also von dem her, jetzt auch in diesem Spiel kann man Thun nicht so viel vorwerfen, finde ich.
Nein, gar nicht. Und ich glaube, das Einzige, was ich dort zum Thema Thun noch würde anmerken, ist so ein bisschen der Blick auf den Rest der Liga, auf die Plätze 2 bis 12. Weil, und ich weiß nicht, ob ich das schon mal so angesprochen habe im Podcast, aber was sagt das denn über die Qualität vom Rest aus, wenn ein Aufsteiger kann mit 6 Punkten Vorsprung dort vorne sein? Das ist das, was mich so ein bisschen ja, bedenklich stimmt, so auf die Liga allgemein halt.
Ja, das ist so ein bisschen ein Zweifel, wo wird bleiben, solange wie Thun dort mitspielt und auch erfolgreich ist. Aber Qualität ist natürlich schon auch ein gutes Stichwort mit Blick auf Thun selber. Ich finde, zum einen gibt es da den Aspekt von der Kontinuität, wo klar ist, hey, dass es einem Aufsteiger gelingt, einfach primär einmal mit Kontinuität sehr weit vorne zu sein. Das bringt jetzt, oder das rückt die anderen Teams nicht in ein unbedingt gutes Licht. Da gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite finde ich schon auch, dass Thun qualitativ mindestens ein durchschnittliches Kader hat für die Super League, einfach weil sie in der Breite und so, wie sie wollen spielen, relativ konstant auch in der Lage sind, gut zu spielen. Nicht, weil sie konstant sind, sondern weil sie einfach Qualität haben, zum konstant spielen. So, also in der Offensive haben sie mehrere Profile im Sturm, die sie können laufen lassen mit dem Ibai, der Topscorer ist, der einen Stammplatz hat, aber dann täuscheln sich ja immer wieder mal noch der Rast oder unter Labor aus. Du hast den Imeri noch dazugeholt. Der Meichtri ist ein ganz spannender Spieler, der auch viel Qualität hat, wenn du 21 bist. Und ja, hinten hast du auch, Marco Bürki ist ein gestandener Spieler, der viel Super League-Erfahrung hat, genauso wie der Leonardo Bertone. Also qualitativ ist dann schon auch etwas vorhanden, was andere Mannschaften jetzt gar nicht einmal so zwingend haben.
Hey, absolut. Ich kann mit dem auch überhaupt nicht, weil jetzt irgendwie Thun die Qualität absprechen oder so, gar nicht. Ich glaube, die haben, wie du es gesagt hast, da etwas sehr Stabiles auch aufgebaut über die letzten Jahre und das jetzt wirklich notlos können mitnehmen in die Super League. Also von dem her, ja, absolut nicht jetzt irgendwie an ihrer Qualität wollen zweifeln mit dem.
Vielleicht ist ja eher die Fragestellung, oder mit Blick jetzt bis auf die Winterpause, wie kontinuierlich besser werden die anderen Mannschaften? Knackt man den Code von Thun irgendwann einmal so, dass sie auch mehrere Spiele hintereinander verlieren. Jetzt haben sie gegen Lugano verloren. Und am Wochenende wird man dann sehen, ob sie wieder den Rang finden. Ich denke, es ist ein durchaus interessantes Matchup auch, was geben wird in Lausanne, wo ja auch auf Kunststrasse spielt. Und ja, auch spielerisch starken Umschaltfußball spielt, sage ich. Ist jetzt bei mir der Eindruck entstanden, dass wenn Thun ein bisschen anfällig ist, dann eher auf Spieler starke Mannschaften, die vielleicht auch auf einen Umschaltfußball setzen. Aber ja, grundsätzlich glaube ich, dass Thun nach wie vor, dass man nicht erwarten kann, dass Thun mal eine grössere Delle drin hat. So wie sie bis jetzt zumindest auftreten sind. Oder wie siehst du aus?
Also wenn, habe ich das Gefühl, dann ist das dann eher so im Saisonendsport, wo ein Team wie Thun wahrscheinlich die Luft wird ausgehen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da vor der Winterpause noch gross jetzt Schwächen werden drin haben. Und ja, du hast angesprochen, was ist mit anderen Teams? Kommen die jetzt besser auf? Knacken die den Code von Thun? Muss ich auch sagen, abgesehen von vielleicht einem Team, sehe ich das jetzt auch nicht gross kommen. in nächster Zeit. Insofern glaube ich, dass Thun bis zur Winterpause da auf, ja, also ich sage sicher auf den ersten zwei Plätzen wird bleiben.
Wenn ich da gerade vielleicht roten darf und allenfalls auch eine moderative Brücke bauen darf, reden wir dann von dem Team, wo du meinst, von dem, wo auf dem zweiten Platz gerade aktuell steht?
Das ist völlig richtig. Ja, natürlich meine ich BSC Young Boys damit, ja, wo jetzt ja, seit der Seoane das Zepter übernommen hat, wieder bei IB ja, eine Reaktion zeigen und sich vor allem torhungrig zeigen. Und ja, der FC Winterthur jetzt am Wochenende wirklich komplett überfahren haben.
Ja, es ist krass gewesen. Also ich finde, da gehören zwei Sachen dazu. Zum einen so ein bisschen, und das habe ich ja auch bei uns im internen Chat dann so ein bisschen plakativ geschrieben gehabt, du bist jetzt irgendwie, ist der Gondini einfach schlechter Trainer, so, dass die Pace von dieser Mannschaft, die sie ja unbestritten hat und jetzt auch gerade in diesem Spiel speziell gezeigt hat, dass er die nicht auf den Rasen gebracht hat, oder hat der Jerry Seruani einfach ein unfassbar gutes Handling für Spieler, Teamgefüge und Situationen, oder wie erklärst du dir das, dass IB so erstarkt, gerade jetzt mit dieser Ausnahme von Saloniki, wo man kann sagen kann, die Auftritte sind gut bis sehr gut gesehen, seit er dabei ist?
Du, also es wird sicher mit dem Seoane als Person etwas zu tun haben. Er wird offensichtlich das Team gut können erreichen und gut können einstellen. Also sonst bringst du nicht so Leistung auf den Platz. Ob das heisst, dass der Contini im Umkehrschluss ein schlechter Trainer ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall augenscheinlich, dass der Seoane weiss, was er mit dem Team will anfangen will. Und ja, die Message auch ans Team bekommt. Auf der anderen Seite muss ich auch nochmal sagen, es ist jetzt auch, also okay, man hat auch gegen St. Gallen 4-1 gewonnen, aber das jetzt ist gleich, ist Vinti gewesen. Vinti hat mit dem Spiel jetzt schon 41 Goal bekommen diese Saison, ist nicht das erste Mal, wo sie ja, ein paar Goal in einem Spiel bekommen. Aber also ist von dem jetzt nicht der Gradmesser für mich, aber dennoch, es ist völlig klar, dass IB wieder in der Spur ist.
Hey, ich finde, du hast viele richtige Sachen gesagt. Also ich glaube auch, was trotzdem bemerkenswert ist am Jerry Seoane jetzt in seinem ersten Spiel mit IB, ist, dass er offensichtlich einen ganz klaren Zugang zu einer Mannschaft findet, ja, wo lebt. Wo auch irgendwie gerade im Spiel erkennbar ist. Ich finde, das spricht schon auch sehr fest für seine Qualität, dass er ja, ganz offensichtlich einen Plan hat. Ich finde, man sieht eben auch im Spiel relativ deutlich, es ist jetzt nicht so, dass IB komplett anders spielt, aber die Ansätze, die sie auch voran schon unter dem Contini hatten, die sind wie relativ zügig wieder so ausgerichtet, dass du eine IB-Mannschaft erkennst, die den klassischen IB-Fußball will spielen. Sie sind unglaublich gut in der Box, sie sind über die Flügel gut mit den Flanken. Also das ist gerade jetzt auch gegen Vinti, wo du natürlich recht hast, wo nicht die grösste Gegenwehr gesehen ist. Ja, drückend überlegen gesehen, auch physisch wieder. Das erinnert mich schon sehr stark an das klassische alte IB, wo Serienmeister geworden ist. Und ja, auch in der Defensive zumindest jetzt mal im ersten Eindruck sieht das nach wenigen Spielen schon auch nochmal anders aus als davor. Das finde ich schon krass.
Ist dir denn etwas spezifisch jetzt aufgefallen im Spiel, wo du sagst, hey, da hat sich etwas verändert im Vergleich zu vorher?
Hey, ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, die ich finde, wo man Beispiel relativ gut erkennt. Also ich glaube, im Verteidigen gegen den Ball sind sie im Zweikampf viel, viel aggressiver. Das finde ich sehr auffällig. Mir denkt schon, dass er dort den Fokus gelegt hat. Er hat Sandro Lauper jetzt wieder das Vertrauen gegeben in der Innenverteidigung neben Loris Benito, wie er gesetzt ist. Gregi Wiedrich ist am zurückkommen. Dort weiss man auch noch nicht so genau, aber grundsätzlich wollen sie auf ihn setzen, auf jeden Fall. Aber das funktioniert gerade aktuell. Ibe hat Tempodefizit in der Defensive grundsätzlich, aber jetzt in den letzten Spielen hat man das gar nicht gemerkt. Gut, jetzt hat man gegen einen FCB gespielt, wo gerade in der Offensive gerade aktuell schwerwiegendere Probleme hat, aber auch jetzt gegen St. Gallen auswärts haben sie ein Goal bekommen. Gerade dort hat fairerweise das andere Laufen nicht unbedingt mega gut ausgesehen. Aber am Ende des Tages wünscht das Ding 4-1 gegen eine Offensive, die nicht ganz einfach zu bespielen ist. Und das finde ich schon auch beachtlich. Und das andere Beispiel, und ich nehme an, das hast du vielleicht auch noch so ein bisschen aufgeschrieben, ist für mich der Hacham, der als linker Außenverteidiger viel, viel sauberer spielt, seit er am Start ist. Und das ist für mich fast das krasseste Beispiel, oder? Hacham, der offensiv unbestritten viel Qualität hat, aber in der Defensive oft ein bisschen schlampig war, ist einer der auffälligsten und besten Spieler gerade aktuell bei IBE.
Ja, also jetzt gegen Winti hat er vor allem natürlich auch offensiv brilliert. Also es ist ein bisschen in beide Richtungen, wo er plötzlich sein Spiel jetzt wieder können aufziehen. Also zum einen, wie du sagst, defensiv stabiler. Würde ich sagen, vor allem im Spiel gegen St. Gallen. Dort ist jetzt offensiv noch nicht ganz so in Erscheinung getreten. Und dann dafür, obwohl sie dort vom System her ein bisschen anders gespielt haben. Und jetzt gegen Winti, also das ist, ja, also von der Spiel... Das kann man vergleichen mit dem Grimaldo, den wir in Aktion gesehen haben gegen City gestern oben zum Beispiel. Kann man vergleichen mit, was ein Cucurella macht bei Chelsea und andere grosse Außenverteidiger bei grossen Teams. Also wo so viel Torgefahr mitbringen, ist auch etwas, was ich finde, ist die letzten paar Jahre so ein bisschen Trend geworden. Dass Außenverteidiger sich da mehr nach vorne einschalten und nicht nur quasi als Flankengeber, sondern wirklich auch in den Fünfer mit reingehen oder in die Box reingehen und können scoren. Und ich glaube, das ist wichtig für den Hacham und für Ibe, dass er auch die offensive Qualitäten kann bringen und trotzdem defensiv seinen Job kann machen.
Genau, das ist ein spannender Punkt und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen, oder? Ich glaube, was der Seane richtig gut anbekommen hat jetzt über die ersten Spiele, ist eine gewisse Struktur, gell? Und eben auch ein Beispiel vom Hacham. Struktur. Offensiv immer Qualitäten gehabt, aber auch dort extrem wild gesehen immer. Oft dann den Pass verpasst oder sich verrennt, dann in der Rückwärtsbewegung. Die Lücken nicht sauber geschlossen. Das ist etwas, was mir gegen St. Gallen aufgefallen ist, was er zwar schon auch offensiv probiert hat, aber es ist wie für mich ersichtlich gewesen, dass er defensiv den Fokus drauf hat. Oder jemandem gesagt hat, er muss den Fokus auf das haben. So muss man es vielleicht sagen. Und gegen Winterthur, wo er natürlich auch noch ein bisschen mehr Auslauf gehabt hat, wo er weniger Druck rumgesehen ist, sich dann aber auch wirklich mit sauberen Aktionen offensiv können einschalten. Und das ist das, glaube ich, was so ein bisschen zusammenfasst. Oder IBE wirkt viel strukturierter als noch vor ein paar Wochen. Und ist wegen dem, ja, ich glaube, ich kann man so sagen, auch wenn es noch früh ist, jetzt nach ein paar Wochen Seoane, aber sagen wir, mit dem Potenzial absoluter Titelkandidat. Oder siehst du das anders? Wahrscheinlich nicht nach deiner Aussage.
Nein, wahrscheinlich nicht. Also für mich IBE, also so wie sie im Moment spielen, für mich Titelkandidat Nummer 1. Jetzt kommt auch noch Alvin Sanchez zurück. Also ist schon zurück, hat die letzten paar Matches immer wieder Minuten gesammelt. Aber ich würde sagen, jetzt mit dem Spiel gegen Winti Startformation mit Goal, also da ist... Ja, da ist ein weiteres Puzzlestück für das IBE-Team, das sehr wertvoll wird sein jetzt für den Rest der Saison. Also für ich habe IBE ganz oben auf dem Zettel mittlerweile. Ja.
Hey, es geht mir an, ich muss auch sagen, also es ist auch irgendwie gerade Momentum ist sehr, sehr lecker gerade aktuell für IBE. Du spielst morgen gegen Villa in einem Spiel, das ich ehrlich gesagt finde, ist ein Gratisspiel. Ich glaube, es hat niemand die Erwartung, dass man Villa schlägt. Villa, wo du ja weißt, in der Premier League auch sich gefunden hat, nach schwierigem Start. Das wird auch ein Spiel sein, wo, auch wenn es eine Doppelbelastung ist, du spielst auswärts, du hast nichts zu verlieren und du spielst in England, oder? Also, das ist ein Spiel, wo jeder Spieler gerne möchte spielen. Am Wochenende hast du ein Servette, wo, ja, nicht das Servet ist, wo eine Gefahr ausstrahlt, wie jetzt vielleicht in den vergangenen Saisons. Also sprich, wo mit einem strukturierten Auftritt sicher möglich ist zu schlagen. Also von dem her, ich glaube, momentan liegt sehr viel Potenzial rum, um für IB jetzt wichtige Punkte zu sammeln. Irgendwann kommt die Delle dann schon. Aber gerade aktuell mit dem Momentum, ja, ist IB definitiv mehr als nur auf dem Vormarsch. Und ja, sehe es gleich wie du, auch für mich ein Titelkandidat, Nummer 1.
Ja, und Villa irgendwie in England so ein bisschen das Pendant zu Lugano in der Schweiz. Ich weiß, wir haben da gesagt, wir machen da ein bisschen tabellarisch, aber wenn wir sonst als nächstes schnell Lugano besprechen. Ja, weil Lugano finde ich sau spannend im Moment, weil die haben sich jetzt so unbemerkt, finde ich, dafür geschlichen. Die sind jetzt...
Gemogelt.
Sagen wir geschlichen.
Ja. Nein, gemogelt war ein bisschen unterwert, du hast recht. Ja.
aber die haben jetzt nur ein Spiel, heute oben.
Richtig.
Gegen St. Gallen. Wenn man das gewinnt, ist man plötzlich Dritte. Oder ja, man muss Dritte sein, wegen Torverhältnis nicht vorüber.
Richtig.
Und dann fragt man sich so, wie? Woher? Woher kommt Lugano?
Ja, fairer Punkt. Also ich glaube, das erste Mal vielleicht für den Fußball Deutschschweiz auf den Plan treten, sind sie wahrscheinlich mit dem Auswärtssieg in Basel, wo man wieder vieles vom altbekannten und auch gefürchteten Lugano gesehen hat, dass sie unglaublich effizient sind, dass sie Fehler vom Gegner bestrafen, dass sie mit extrem viel Ballsicherheit auch Druck von der gegnerischen Mannschaft können aushalten und dann aber trotzdem zuschlagen. Und ich finde, all das, was ich jetzt gesagt habe, hat man auch gesehen gegen Thun. Wie gesagt, also Thun, der selber auch effizient ist in der Regel oder gesehen ist bis jetzt, kann den Match gewinnen, macht es aber nicht, weil auch hinter der Goalie sei ich bei guten Tag verwünscht. Und am Schluss gewinnen sie den Match und das zu 10. Also ich glaube auch in den Köpfen irgendwie vom Mindset her, da stimmt vieles wieder und es wirkt sehr gefestigt, ja. Das ist sehr interessant, wie sich das jetzt verändert hat über die letzten Wochen.
Also die haben 6 von den letzten 7 Spielen gewonnen. Also ja. das ist eindrücklich, finde ich. Und eben, für dass man so einen schwachen Start hatte und Kocetorti schon angezählt und irgendwie nichts hat recht zusammengepasst. Du hast gesagt, das, was das Team so ein bisschen ausgezeichnet hat die letzten Jahre, hat man vereinzelt jetzt aufblitzen gesehen, eben vielleicht im Spiel gegen den FCB oder so, aber sonst irgendwie ja, hat man sich gefragt, ja, wo ist das Lugano, wo man kennt. Und ja, jetzt stehen sie trotzdem komfortabel da. Ich sage, wenn du jetzt nicht gewünscht gegen St. Gallen, sie sind Fünfte, sind über dem Strich, sind dabei. Also das ist für mich wirklich sehr bemerkenswert, wie die sich gefangen haben. Der Vollständigkeit her noch, aber warum ich sage, das ist wie Villa. Villa hat in England wirklich auch einen eher schwachen Saisonstart gehabt und sind mittlerweile auch auf dem 4. Platz hinter Arsenal, Chelsea und City. Und das ist auch so ein bisschen, ja, wenn man das nicht so verfolgt, dann wieder mal die Tabelle anschaut, dann ist man auch so, hä?
Was ist da passiert?
Ja. Yeah. Und bei Lugano habe ich das eben jetzt auch ein bisschen. Also wenn man eben, abgesehen schaust mal auf die Tabelle, wenn die das Nachholspiel gewinnen, sind Dritte, also direkt punktgleich mit IB, dann denkst du auch, wie ist jetzt das passiert?
Ja. Hey, was man fairerweise halt auch zu Lugano muss sagen, ist, dass sie natürlich schon auch ganz klar am Start von der Saison unterwegs gespielt haben. Auch wenn die Leistungen nicht gut gewesen sind, aber gell, also das Kader geht natürlich schon auch einiges her. Also da ist schon auch relativ viel vorhanden, auch in der Breite. Du hast ein gefestigtes Mittelfeld mit Gürgic und Bislimi. Klar, ist jetzt rot gesperrt, aber nichtsdestotrotz, die Ballsicherheit, die die zwei haben, die geben der Mannschaft schon sehr viel Stabilität. Der von dir so geliebte Kevin Behrens kommt auch immer wie besser in Fahrt. Wird ja noch ein Goal geklaut, das er geschossen hat beim abgesagten Spiel gegen St. Gallen, schießt er ja das 1-0. Heute geht es dann wieder bei 0-0 los, 90 Minuten. Gimignani ist extrem gefährlich, gut im 1 gegen 1. Daniel Dos Santos hat seinen Weg auch gefunden in dieser Mannschaft. Dann der Renato Steffen ist gar nicht momentan dabei. Sie bringen noch El Wafi und Hatsch Mahmoud, wo auch ganz gefährliche Spieler sind. Wen habe ich noch vergessen? Der Kouzias ist ein fantastischer Konterspieler. Der holt ja, glaub, die Chance raus, die dann zum 1-0 führt. Was ich auch einen interessanten Spieler finde, kriegt dann nochmal ganz ein anderes Profil. Wenn der reinkommt, muss die Mannschaft nochmal ganz anders verteidigen als die gegnerische. Also da ist schon auch viel Qualität rum, da muss man schon auch sagen. Also gerade im Vergleich mit den Tabellenkonkurrenten kann der Lugano auf jeden Fall mitheben.
Absolut, also ich glaube, das ist ja außer Frage. Ich glaube, man hat dann auch noch auf der Goalie-Position auch noch mal viel Qualität doppelt besetzt. Und das finde ich auch noch spannend, oder? Da holt man den Van Balmos, der macht einen guten Job. Saipi relativ, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen angepisst, beleidigt, glaube ich auch gesehen, nachdem er da seinen Stammplatz entzogen bekommen hat quasi. Jetzt Van Balmos verletzt, Saipi wieder im Goal und mit super Leistungen. An der Stelle danke für den 12-Punkter im Fantasy und jetzt hoffe ich, dass er nochmal gut habt heute oben. Aber das ist natürlich ja, auch spannend, finde ich, dass du eigentlich, wie sagst, bringst Unruhe rein auf der Goalie-Position oder mit so einem Wechsel vielleicht, aber jetzt hat es sich eigentlich mega gut ja, sehr positiv herausgestellt und die haben jetzt ja, ich weiß jetzt nicht, wenn der Van Balmos zurückkommt, wie es dann weitergeht, aber die haben jetzt zwei Leute hinterhin, auf die sie sich wirklich sehr können verlassen.
Ja, ich bin auch gespannt. Also gerade auch jetzt das Spiel Lugano-St. Gallen heute oben ist ja gerade für tabellarisch gesehen extrem spannend, oder? Also zum einen haben wir Lugano, der bis auf den dritten Platz kann vorstoßen kann. Sollten sie das Spiel gewinnen. Zum anderen hast du auch St. Gallen, wo mit einem Sieg nur noch 4 Punkte weg von Thun wäre und IB auf dem zweiten würde überholen. Also ein sehr wichtiges Spiel für beide.
Definitiv, definitiv. Vielleicht noch ganz kurz Frage wegen der roten Karte gegen Juan Bislimi. Wie hast du die Situation gesehen? Ist rot für dich?
Hey, nein, also persönlich nein, ist nicht. Ich finde nicht, dass es so rot ist. Es geht alles super schnell und er zieht, ich finde, er zieht bemerkbar zurück, also sichtbar zurück, auch wenn es sehr knapp ist alles, aber es ist halt in der Dynamik drin. Gestern bei Chelsea Barca hat es auch mal so eine Situation gegeben, wo der Sanchez den Fermin Lopez umräumt. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und im modernen
Nein. Ja? Nein, ich weiß gar nicht, welche Situation du meinst. Nein, sorry.
Also ich erkläre sie kurz. Vielleicht haben sie Hörerinnen und Hörer ja gesehen, in der ersten Halbzeit ruht der Sanchez, Goalie von Chelsea, um den Fermin Lopez um, außerhalb vom Strafraum, ist aber zuerst am Ball, kommt aber von der Folgeaktion, aus der Bewegung, ruht der Fermin Lopez um. Und dort, wer es der Goalie ist, ist das überhaupt nicht zur Debatte, dass es faul ist? Oder irgendwie, keine Ahnung, gefährliches Spiel oder so. Und ich finde halt dort, nach aktuellem Maßstab, wie es bewertet wird, bei Spielern wird dann relativ schnell, finde ich, sitzt die rote Karte relativ locker, wenn es um gefährliches Spiel geht. Und gemessen an der roten Karte, was in der Superliga jetzt auch gerade speziell bei so Sachen gibt, überrascht es mich nicht, dass es rot ist. Ich finde es keinen guten Weg. Ich finde, da nimmt man im Fußball viel zu viel Dynamik weg, die nicht vorhersehbar, nicht kontrollierbar sind. Und wegen dem hätte ich sie nicht gegeben, aber ich finde es nicht überraschend, dass es sie gibt. Was meinst du?
Hey, also ohne jetzt die Situation vom Spiel von gestern im Kopf zu haben.
Dort wird einfach gar nichts gemacht, by the way. So.
Ja, aber du hast ja gesagt, der Sanchez ist ja zuerst schon am Ball. Und
genau.
Dann, ohne es gesehen zu haben, denke ich so, ja eben, wenn er zuerst schon Ball ist, dann ist ja easy. Aber um auf die Situation hier jetzt einzugehen, für mich genau gleich, wie du es gesagt hast, er zieht klar das Bein an. Und dann ist es ja nicht so, dass der Goalie schon lange am Ball wäre, oder? Der kommt Hand voran, Kopf voran auf den Ball und ist, also du bist nicht mehr berührt, glaub, den Ball sogar noch. Und dann ist der Goalie mit der Hand dran und dann rutscht er halt innen rein. Ich finde, das ist eine geile Karte von mir aus für ja, gefährliches Spiel oder so, wie zum Beispiel der Görtler ja auch eine geile bekommt für seinen Fallrückzieherversuch, wo er den Gegner am Kopf ja, schüttet. Und dann kriegt er folgerichtig die geile Rote. Aber ich verstand nicht, warum jetzt das eine direkt Rote denn soll sein. Ich weiß jetzt nicht, ob, wenn man da Geiger hat auf dem Feld, ob sich dann der VAR eingeschaltet hat, um zu sagen, nein, nein, musst rot geben. So um, ja, bin ich wie bei dir, überrascht es mich nicht, dass der VAR jetzt nicht eingreift, aber für mich ist es keine Rote, nein.
Ja, wie gesagt, also ich finde die Entwicklung dort find ich nicht optimal. Es gibt auch viele Fälle, auch gerade nicht speziell in der Super League, wo der Ball vom Spieler zuerst gespielt wird und dann steht er am anderen auf den Fuß, gibt gel oder trifft ihn am Schienbein, geht direkt rot. Ja, was ich halt finde, grundsätzlich finde ich, sollte das immer noch maßgebend sein und dann ist halt ein Vollkontaktsport, wo die Dynamik einfach extrem hoch ist und wenn ein Spieler getroffen wird, diese Situation aber eigentlich falsch einschätzt, blöd gesagt, was ja das Motiv ist auf der Gegenseite, dass jemand rot bekommt, weil er die Gefährdung in Kauf nimmt, dann aber die Spur kommt und getroffen wird und das geht dann trotzdem rot, dann verstand ich es wie nicht mehr so ganz. Also wo ist Berechtigung, oder, zum sagen, ja, das ist jetzt rot, das ist, keine Ahnung, nicht mal faul, so, keine Ahnung, also ich glaube, da kommen wir in eine Gefilde rein, wo es gar nicht mehr irgendwie zu rechtfertigen ist, wenn jetzt genau rot ist. Klar gibt es klare Situationen, aber ich hoffe, du verstehst was, oder ihr versteht, was ich meine.
Ja, eben, also ich glaube, das Fass ist gross, wenn man es so komplett aufmachen will. Ich glaube, wir haben es in letzter Zeit nicht mehr so eine Situation gehabt mit Balltreffen und dann wird halt noch durchgezogen und wo geht denn dein Bein hin, etc.
Aber es gibt so viel, auch in der Bundesliga gibt es immer wieder so Situationen.
Ja, ja, aber ich meine, generell ist es ja schon, also von der Idee her, glaube ich, relativ klar, dass du sagst, okay, wenn Rücksichtslosigkeit drin ist, wenn eine Unkontrolliertheit drin ist und wenn dann halt eben du den Gegner das berühmte oberhalb vom Knöchel triffst mit dem gestreckten Bein, dann ist man sehr schnell berot. Und ich finde, das hat man ja, jetzt die letzten Jahre auch relativ konsequent gemacht. Ich bin da immer bei meiner Argumentation. Ich finde es wichtig, dass man sieht, wo, in welche Richtung Kraft wirkt. Aber wenn wir jetzt nicht ein Beispiel haben für das,
glaube ich, Benny Traure gegen St. Gallen wäre das Beispiel, ist mir jetzt gerade gekommen. Aber du hast recht.
Sorry.
Benny Traure gegen St. Gallen in der letzten Saison.
Ah, jojo, genau. Aber das liegt ja schon zurück.
Görtler auch mal eine Flanke, wo er nach dem
genau, vom nach der Flanke
Schloh quasi beim Ausholen noch jemanden trifft. Ja. Aber das Beispiel ist schon klar und du hast absolut recht, lass uns nicht zu viel Zeit verlieren. Die Diskussionen sind endlos. Und, jetzt haben wir viel schon St. Gallen angeschnitten im Kontext mit Lugano, wenn wir gerade zu St. Gallen gehen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Weil die eben spielen heute das angesprochene Nachtragsspiel in Lugano. Auch nicht ganz einfach, jetzt unter der Woche schnell ins Tessin müssen runterfahren. Ich nehme an, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster schaue, dass auch die Wetterbedingungen im Tessin nicht optimal werden sind. Von dem her sicher ein schwieriges Spiel. Generell aber St. Gallen keine schwierige Phase momentan, sondern auch mit Blick aus der Ostschweiz sehr erfreuliche Saison bis jetzt.
Du machst aber Tessin-Tourismus jetzt keine Freude mit so Aussagen, weil du bist, glaube ich, der Erste, der sich nicht freut über ein Pferdli ins Tessin.
Ja, da hast du grundsätzlich natürlich recht, aber gell, ich weiss jetzt nicht, wie viel Spass es macht, wenn du irgendwie aus 2 Metern bei diesen Temperaturen den Ball am Kopf bekommst, aus 2 Metern mit vollem Karacho. Ich weiss jetzt nicht, wie viel Spass es im Tessin oder sonst irgendwo in der Schweiz macht. Nein, aber zum Zug auf St. Gallen kommen. Spannendes Team momentan, finde ich, wo halt auch zum Zuschauen grundsätzlich sehr Spass macht, jetzt das am Wochenende gegen Lausanne, wo sie aber fair ins Gewinnen ist. Ich glaube, ein von den ersten Matchs gesehen, wo glaube so optisch jetzt nicht leckerbissen gesehen ist, aber sonst St. Gallen wächst auch ein bisschen etwas, gerade aktuell.
Ja, sie sind natürlich halt eben durch die Gelrote gegen den Görtler auch ein bisschen dezimiert gesehen für den ja, mehr als eine Halbzeit. Aber ja, also ich meine, auf jeden Fall, die haben da etwas zusammen. Die haben, würde ich sagen, einen von der aufregendsten jungen Schweizer Stürmer vorne innen, über den wir auch schon einige Mal geschwätzt haben mit Alessandro
Absolut.
Vogt. Und ja, also wie du sagst, macht Spass zum Zuschauen meistens. Und ist dynamischer Fußball, ist Fußball, der nach vorne will gehen. Und ja, verdient auch, dass sie tabellarisch vorne dabei sind, dementsprechend.
Ich möchte noch schnell auf zwei, drei Punkte eingehen, wo ich schon zwei, dreimal gerade in dieser Phase, wo sie durch Wilhelm Köbels abgegeben haben, habe ich das schon mal zwei, dreimal angesprochen gehabt. Du hast Alessandro Vogt erwähnt, der eigentlich immer gefahren hart ist. Jetzt an diesem Wochenende schon mal ohne Goal geblieben. Sonst aber grundsätzlich immer für ein Goal gut, hat immer Chancen. Die nebendran sind für mich noch so ein bisschen ein Thema. Also Balde, wo eigentlich ein interessanter Spieler ist, der sehr viel Pace hat, im 1 gegen 1 gut ist, der aber vor allem Goaldefizit hat. Christian Witzig hat keine einfache Saison bis jetzt. Der hat ja Verletzungspech am Anfang und ist noch nicht so wirklich in einem Rhythmus angekommen, wo der regelmäßig spielt. Ouattara haben sie noch geholt von Servet, der ein versprechendes Talent ist, aber in der Offensive, glaube ich, müssen sie noch ein bisschen polyvalenter werden. Damit es nicht so Vogt-lastig ist oder jetzt das, was du angesprochen hast, auch Gürtel, oder wenn der fehlt und dann offensiv es schwierig wird. Ich glaube, wenn sie weiterhin vorne dabei wollen bleiben, ist das noch so eine kleine Baustelle, die ich sehe. Eine von zwei. Wie siehst du das?
Bestimmte Baustelle. Und ich meine, die Baustelle führt dann direkt zur nächsten absehbaren Baustelle, nämlich was, wenn der Alessandro Vogt den Club verlässt. Und ich weiß nicht, wie man da über eine Summe aus oder ob man da über eine Summe aus kann halten, wenn die Saison so durchzieht. Und dann hast du ein markantes Problem, oder? Aber ich weiß nicht, ich finde es noch spannend eigentlich. Ich habe das Gefühl, man versucht, wie so um Alessandro Vogt so ein bisschen viele Sachen aus. Ich weiß nicht, für mich hat es auch nicht so eine komplett klare Stammformation bei St. Gallen dort so vorne hin. Und ja, ich weiß nicht, ob man das noch findet, das Rezept, wie man da will spielen. Oder ob man sagt so, hey, look, wir versuchen halt einfach, da flexibel zu sein, wir versuchen das bisschen, vielleicht dem Gegner auch anzupassen. Ich weiß nicht, was da die taktischen Überlegungen sind, ob man jetzt einen Vladi in den Sturm stellt oder einen Balde oder wer auch immer. Oder. Von dem her, ja, auf jeden Fall sich nicht ganz gefunden, aber passt für mich trotzdem eigentlich echt gut.
Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, das wird entscheiden, ob sie vielleicht sogar noch vorne mitmischen können, so lange wie möglich,
Das
respektive.
glaube ich nicht.
Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht, genau aus diesen angesprochenen Punkten, weil sie bis jetzt, auch wenn die Resultate gut sind und sie, ja, wenn sie jetzt auch noch heute würden gewinnen, doch die Mannschaft mit den zweitmeisten Punkten in der Liga sind, also wenn sich das auszahlt, aber auf Tour sehe ich da auch noch Schwierigkeiten. Gerade auch eben, wenn es vorne nicht klappt. Hinten gibt es schon auch noch ein bisschen Baustellen. Sie haben mit den drei Innenverteidigern, sie spielen Dreierkette, Gal Mai und der letzte habe ich vergessen, hat den Itch-Namen. Das habe ich gerade vorher aufgeschrieben. Die spielen eigentlich immer
Stanic.
durch. Genau, Josef Stanić, danke. Aber dort hat man jetzt gerade zum Beispiel gegen IB hat man auch gesehen, oder, dass St. Gallen auf lange Bälle rausgespielt. Also wenn sie gelockt werden, dass sie da nicht so gut sind. Ambrosius ist aus einer Verletzung zurück und auch noch nicht wirklich wieder drin gefunden. Dort habe ich schon das Gefühl, dass es immer wieder mal eher günstige Goal gibt. Also von dem her, so ein bisschen anknüpfen an das, was du gesagt hast. Ich glaube es auch nicht, dass es dann für ganz vorne mitspielen reicht, aber das Potenzial, um sicher einen europäischen Platz können erkämpfen, das ist auf jeden Fall gegeben, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, und ich denke, das wird auch das Ziel sein von St. Gallen. Und Ich denke, das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Ich würde uns sonst gerade weiter leiten. Ich habe das Gefühl, wir müssen ein bisschen so die Pace langsam anziehen, auch wenn es schwierig wird beim nächsten Club. Weil das ist der FC Basel momentan auf dem vierten Platz. Ich glaube, die letzten 3 Spiele nicht gewonnen. Und ja, zuletzt jetzt GC 1-1 am Wochenende. Also das ist einfach, ja, ist weit unter den Erwartungen.
Ja, du hast absolut recht. Und ich glaube, das werden jetzt schon eine Woche vor der Wahrheit für den Ludovic Mann, ja, weil es gibt einfach sehr viele Baustellen, finde ich, beim FCB. Nicht riesige, also das Team hat Qualität, es hat es auch schon diverse Mal gezeigt in dieser Saison, aber es gibt Baustellen, die langsam brandhart werden. Brandhart 1 jetzt gerade wahrscheinlich am aktuellsten ist natürlich die Offensive. Also gegen GC ist das in der ersten Halbzeit unfassbar ideenlos gesehen. Du hast die unklärte Stürmerfrage, wo ich denke, so wie der FCB in den letzten Jahren unterwegs war, ist, dass sie da nicht tatenlos werden zuschauen. Ich denke, im Winter wird es da eine Anpassung geben. Broschinski bekommt immer wieder Vertrauen, was ich grundsätzlich begrüße, weil der Stürmer, gerade wo im Stürmerfang ist, der braucht Vertrauen, bis mal der Knopf aufgeht. Aber dort läuft die Zeit davon und momentan klappt es nicht. Drajetti wirkt nicht fit und lässt immer wieder mal einen liegen, wo sie Standing wieder würde zementieren. Ottele ist auch in einer Formkrise, finde ich. Also das ist so das, was ich dazu sagen kann, was die Offensive angeht, auf die erste Reihe zumindest gesprochen, wo sicher ziemlich deutlich sind.
Ja, also du hast es eigentlich gut zusammengefasst. Also, zum einen hat man keinen Stürmer, also weder Broschinski noch Ajeti schiessen Goal. Aber dann hast du auch Spieler, die letztes Jahr so gut gewesen sind, eben wie Philipp Ottele. Gut, Traoré hat jetzt getöpft und Jo ist auch noch eine Zeit lang verletzt gewesen. Du hast auch Metinho, der zwar weiter also im Zentrum spielt, der aber auch nicht an seine Form kann anknüpfen von letztes Jahr. Also es ist wie so eine Kombination aus Transfer, der nicht funktioniert hat mit Broschinski, wo ich jetzt nicht den Mann würde ankreiden natürlich, aber auch einfach Spieler, die nicht auf ihr Level kommen. Und dort ist dann halt schon die Frage, wie verantwortlich ist der Trainer für das? Und wo ich den Mann ja auch in der Verantwortung sehe, ist, wieso nicht mal ein Salah zum Beispiel oder, ja gut, eben Ottele haben wir gesagt, ist nicht so in Form, aber warum nicht einer von denen mal im Mittelsturm aufläuft? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Und ja, summa summarum haben wir eine Offensive, die weiterhin extrem oder noch abhängiger ist vom Cercan Shaqiri. Und wenn der halt niemand hat, der noch füttern kann mit Ball, dann wird es halt schwierig. Und ja, jetzt hat er es am Wochenende halt ja, nur einmal geschafft, jemanden zu finden, blöd gesagt. Und dann geht halt das Spiel 1-1 aus, weil man einfach, wie du es gesagt hast, ansonsten man hat keine Idee. Und dann nimmt er den Shaqiri ab. Für mich sehr verständlicher Wechsel in Unterzahl,
den Shaqiri abzunehmen.
Ich hätte es nicht gemacht.
Nein. Yeah. Nein. Ich kann dir auch sagen, wieso, aber ich kann das vielleicht gerade mit einer Frage verknüpfen, wo wir vielleicht ein bisschen in die Richtung kommen. Ist denn für dich vom Bauchgefühl her jetzt, ist natürlich plakativ, aber ist für dich vom Bauchgefühl her der Ludovic Mann ja der richtige Trainer für den FCB?
Ey, ich sag, wenn sie nicht so eine, sag ich, bis jetzt mehr oder weniger gute Europa-League-Kampagne spielen würde, weiß ich nicht, ob er noch Trainer wäre. Für mich persönlich, ich sehe wie nicht mit mega viel Grund dafür, zum sagen, dass er ein guter Trainer ist für den FC Basel. Ich sehe es resultatmäßig nicht, ich sehe es spielerisch auf dem Platz nicht, ich sehe nicht, dass er aus Spieler irgendetwas rausholt oder etwas Neues kommt. Von dem her, für mich nein, nicht zwingend. Weiß nicht, für dich, in dem Fall auch nicht.
Also ich glaube, es wird sich entscheiden in dieser Woche noch, ehrlich gesagt. ich rechne damit, dass, ich weiß nicht, wie Gang da steht, ob Gang jetzt gut dabei ist oder ob Gang in einer Phase ist, wo sie schlagbar sind für einen FCB. Aber also, wenn sie morgen verlieren, ist es ein Endspiel am Wochenende gegen St. Gallen, wo ja auch Tabellennachbar ist quasi, wenn du so willst. Und ich glaube, was Züngli an der Waage ist beim Ludovic Magnier, ist, er hat viel Brandherd, viel Baustellen und ich finde, er managt sie nicht gut. Also, erstens einmal, ich weiß nicht, wie viel da von oben kommt, aber du hast 12 Flügel, überspitzt gesagt. Dann lässt du den Formstärksten, der, der in den letzten Match, wo du noch gewonnen hast, oder erfolgreich war, die meisten Score gegeben hat, den lässt du konstant aus. Marin Sočiček. Es ist der Agbonifo reingekommen, wo jetzt die letzten Wochen wenig Einsatzzeit hatte, hat fairerweise ein okayes Spiel gemacht, aber auch hier gemacht, es ist GC. So, mit allem Respekt.
Ein ersatzgeschwächtes GC, das finde ich schon relevant.
Genau, also, genau.
Es ist jetzt nicht so, dass wär da das beste GC da gestanden, das war eine eindämmte Version gewesen.
Genau, absolut. Du hast das Thema mit der Offensive, wo die Mannschaft braucht Lösungen, die findet er nicht. Also mit uns auch die Vision, die er hat für seine Spieler, ich sehe sie nicht. Also ich sehe den Spieler nicht an, dass sie eine Vision vom Trainer verstehen. Es gibt einen Spieler, dem habe ich es angesehen, da würde ich sagen, dem sehe ich es an, das ist der Léo Leroy. Das ist für mich auch nicht ganz überraschend, wegen Spruch und so. Aber jetzt als Beispiel, um ein bisschen erklären, was ich meine, also sowohl mit der Vision als auch grundsätzlich mit der Baustelle von Ludovic Magnier. Ja. Der Rotelé, das ist ein Spieler, der ist nicht ausgebildet. Und das sehst du im Spiel. Er ist ja tendenziell relativ wild. Macht viele gute Sachen, ist aber auch ein bisschen wild. Im Vergleich Benny Traoré ist für mich persönlich eigentlich ganz klar, der Flügel, wenn der fit ist, der muss gesetzt sein. Der gibt viel, der ist schnell, der hat eine Struktur in seinem Spiel, klar, auch dem muss die Form stimmen und Leistung, aber grundsätzlich vom Potenzial her für mich unbestritten. Und dann hast du den Ottele, der nicht in Form ist und keine Struktur hat, nichts mehr, was der macht, hat Hand und Fuß. So, es ist mega wild wieder. Und dem Celestino hatte das Gefühl, am Schluss, eben, wo er gut gespielt hat, hat er einen Rahmen gehabt, den so ein Spieler braucht. Der Traoré, den kannst du aufstellen und der braucht nicht so viel Rahmen. Der funktioniert ja zum Beispiel mit dem Scheck. Es ist kein Zufall, dass der Scheck und der Traoré so gut funktionieren. Aber dann nimmt der Ottele aus oder machen, wie du sagst, schon mal aufs 9, wenn der Sturm nicht funktioniert und bringt dort halt einen anderen Flügel, wenn du willst. Weil der Salah, dem seine Vision, dem hast die Vision auch noch nicht erklären, der ist neu. Das gleiche mit dem Agbonifo, der hat schon Junior C und so weiter und so fort. Das ist die alle schon mal ausprobiert, aber nichts funktioniert so richtig. Hinter dasselbe, Acetei, genau das gleiche Thema wie beim Ottele, der braucht Struktur. Mhm. Er kriegt die Struktur nicht von Manja. Gleichzeitig, sorry, das ist der letzte Punkt, wieso ich auch den Scheck nicht auswechseln würde. Du musst wollen, das Spiel gewinnen. Weil wenn du nichts spielst, ist so oder so scheiße. Du willst nicht mit nichts raus aus dem Spiel. Du brauchst die Punkte. Indem, dass du den Scheck rausnimmst, habe ich den Eindruck, macht der Mann ja einen Punkt, ja, ich bin selbstbewusst, ich halt an dieser Idee, die ich jetzt hatte, mit Agbonifo, die ich reingebracht habe, wer hat er noch reingebracht? Der Rayette hat er noch reingebracht und so. Fest und offen hat der Scheck, weil der Scheck ist eh defensiv nicht so gut. Obwohl jeder weiss, ja klar ist er nicht defensiv gut, aber offensiv schießt man halt kein Goal, wenn er auch draussen ist. So. Und das weiss man. So, das sind die offensichtlichsten Baustellen, finde ich. Da kommt so viel zusammen, und ich finde, er managt es nicht gut. Und ich sehe es nicht, sich das verändern, außer er tut wie jetzt ein Seoane, sich auf ein paar Punkte beschränken und lässt gewisse andere Sachen halt so. Dann spielt der Scheck halt weiter. Klar, sind es 25 Minuten, er braucht die Dosierung an der Match, um können funktionieren zu machen und am Wochenende wieder. Aber du brauchst ja auch Punkte, so. Du kannst nicht alles lösen. Und ich finde, er will wie alles lösen und löst nichts. Sorry für den Monolog.
Ja, ich würde jetzt noch schnell auf die Shaqiri-Auswechslung eingehen, weil ich find sie sehr gut nachvollziehbar, wenn du halt anschaust, was ist der Stand vom Spiel. Oder du bist in Unterzahl, es steht 1-1, er bringt den Quadredi für einen Shaqiri.
Aber null funktioniert. Der funktioniert ein Null.
Ja, aber es funktioniert ja generell nicht. Kannst du sagen. Aber
wieso machst du denn nicht das, wo du weißt, du hast die größte Chance darauf, dass es funktioniert
mit dem Scheck? Weil du umgekehrt auch weißt, dass der Scheck wahrscheinlich der ist, der am wenigsten läuft auf dem Platz. Und wenn du einmal weniger bist, das noch ein bisschen wichtig ist, dass du das läuferische Element kannst stimmhalten. Das Spiel geht noch eine halbe Stunde. Du hast am Donnerstag Europa League Spiel, wo du den Scheck wieder brauchst und am Wochenende drauf brauchst du ihn wieder. Ich verstand darum, dass du sagst, hey, ich nehme den Scheck jetzt ab, bring einen, der dir Meter machen kann und häufig den Scheck für die nächsten zwei Matches. Yeah. Und ich sage, wir gewinnen gegen GC vielleicht trotzdem mit einem Lucky Punch. Das ist auf jeden Fall eine andere Message, als wenn du sagst, jo, ich lasse den Scheck drauf und ich bringe jetzt dafür keine Ahnung. Eine Offensive für einen zentral-defensiven Mittelfeldspieler. Aber ich weiß nicht, ob das aufgeht. Und ich meine, dass dann halt, keine Ahnung, 15 oder 10 Minuten später GC sich auch eine Gelrote dann abholt, das kannst du natürlich nicht voraussagen. Nein, und klar, wenn du das schon weißt, dann hätte ich den Scheck auch eher drauf gehabt. Aber logisch. So kann ich es nachvollziehen. Weißt du?
Logisch. Also ich kann den Gedankengang schon nachvollziehen. Ich hätte es nicht gemacht, so muss ich sagen. Also ich hätte es anders gemacht. Aber nachvollziehen kann ich es auch.
Ja, nein, hast du ja so gesagt. Ich kann nur die andere Perspektive beleuchten. Ich glaube, die anderen Probleme hast du angesprochen. Eben Spieler, die nicht funktionieren. AJD hast du noch erwähnt, wo ich vorher nicht aufgezählt habe, Ende letzte Saison so brutal gut gespielt
super,
hat.
Super, der braucht Struktur. Der braucht Struktur. Es gibt so viele Spieler, die den Rahmen nicht haben, wo sie funktionieren. Eben, soll ich sagen, der Leroy hat Phase gehabt, wo man gesehen hat, der ist gerade am nächsten Schritt machen. Aber sonst, ich sehe es bei so wenigen Spielen, hat der Scheck gefühlt, ist natürlich fies, oder? Zweite Saison, da weiß man mittlerweile relativ viel, aber auch beim Scheck funktioniert vieles gerade.
Findest du, der Scheck muss noch den nächsten Schritt machen?
Jo, nein, aber du weißt, also ich glaube, du weißt, was gemeint ist, oder? Auch bei ihm so, dass es immer schwieriger wird, irgendwie, dass er seinen Einfluss später hat, den er natürlich immer noch hat, aber es braucht, unabhängig davon, wie gut er ist, braucht es noch andere und die kommen keinen Schritt weiter momentan.
100%. Ich glaube, kleiner Hoffnungsschimmer, der Tsunemoto ist zurück. Der Daniljuk, finde ich, macht es auch gut in der Innenverteidigung. Das vielleicht so zwei positive Geschichte beim FCB und jetzt sehen wir, was morgen gegen Genk drinnen liegt. Die sind, glaube ich, 8. In der Liga, mäßige Saison. Aber es wird auf jeden Fall nicht einfach auswärts für den FCB, das ist klar.
Wunderbar, dann denke ich, dass wir weitergehen sollten. Du hast es angesprochen, wir haben noch etwas vor uns und dementsprechend würde ich sagen, Platz 6, FC Sion.
Ja, und irgendwie konstant dort über dem Strich. Und ich glaube, das ist dort, wo sie wahrscheinlich auch ihre Zielsetzung haben. So, wenn man es in die Top-Gruppe schafft, denke ich, ist das gut. Ich finde, Sion hat auch einige, gerade in der Offensive, sehr spannende Spieler. Angefangen natürlich mit dem Rilind Nivokasi, der treffsicherste ist bis jetzt bei ihnen. Aber auch Schuarev, Chipperfield, Luke Mbila, Bouchlarem, also die haben einiges in der Offensivreihe drin, wo gute Laune macht.
Hey, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, Sion ist lustigerweise, und da liegt die Tabelle jetzt mal wirklich nicht, ist gerade in einer ähnlichen Phase wie Luzern. Haben jetzt auch zweimal einen Sieg verspielt. Oder mehrfach schon diese Saison eigentlich. Haben sie Sieg verspielt. Obwohl ich muss sagen, Sion ist für mich eigentlich eher auf dem aufsteigenden Ast, wo ich bei Luzern noch nicht so ganz sicher bin, ob sie eher auf dem absteigenden sind. Bei Sion fände ich es interessant, wenn sie es anbekommen, den nächsten Schritt zu machen. Oder? Ich habe es mit dem Robin glaub, vor einer Woche oder so schon darüber gehabt, dass, wie du auch sagst, mit dieser Qualität, hey, die schießen Goal, das ist letztes Jahr immer wieder mal ein grosses Thema gewesen, dass sie gerne Goal geschossen haben. Mhm. Dort haben sie einen Schritt gemacht. Aber dass sie dann auch Treffe haben, um das Ding heimzunehmen. Um den nächsten Schritt zu machen, weil, also, gell, das, also mit 3 Punkten bist du Vierter, blöd gesagt, 3 Punkte mehr. Oder mit 2 Punkten, wenn du jetzt so willst, wenn sie gegen Servet gewonnen hätten, Servet, was sage ich, gegen den FCC gewonnen hätten. Und ja, also ich bin bei dir, Sia macht auch Spass zum Zuschauen, Buschlarem ist echt auch ein geiles Spiel, wo Spass macht, also sehr, ich finde es positiv, wie sich Sia gerade aktuell entwickelt. Irgendwann, wenn du die ganze Zeit Führungen vergisst, fällt dir das natürlich als Team und als Spieler auch einfach anschießen und dann kann es auch wieder kippen, aber grundsätzlich macht das Sia sehr gut, finde ich momentan.
Absolut, und ich meine, letztes Jahr hast du, finde ich, gewisse Abhängigkeit gehabt vom Schwarev, seine guten Momente, wenn du etwas hast wollen rissen. Und die Last ist jetzt auf vielen Schultern verteilt in der Offensive. Und ich glaube, das ist total. Wirklich so ein Unterschied bei Sion im Vergleich zur letzten Saison.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir gerade weiter. Ich glaube, Sion können wir so stehen lassen und weiter schauen. Und zwar mit dem FC Luzern, wo eben, wie gesagt, glaube ich, ja, kein Zufall ist, dass die gerade hinterum FC Sion kommen, wo jetzt am Wochenende wieder ein Classic FC Luzern gemacht haben. hey, ich weiß nicht, ich habe einen Kerngedanken in meinem Kopf, aber ich würde sonst gerne dir zuerst das Feld überlassen und dich das dann am Anschluss fragen.
Hey, Luzern, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe immer das Gefühl, die müssten doch besser sein. Auch immer, wenn ich die Tabelle anschaue, habe ich immer das Gefühl, hey, wieso ist Luzern nicht weiter oben? Aber es sind genau die Spiele gegen Servet, warum Luzern nicht weiter oben ist, weil sie es einfach nicht ganz durchziehen können. Und ich glaube, das ist jetzt nicht das erste Mal gesehen gegen Servet, dass man einen Vorsprung verschenkt hat. Du hast es gerade angesprochen, eben, Sion ist auch so ein bisschen ein Kandidat dafür, aber Luzern auch. Und ja, du bist nach 10 Minuten, glaube ich, 2-0 vorne und denkst, okay, jetzt geht es nur noch in eine Richtung, daheim, genau. Und ja, dann kommt es halt am Schluss anders, wie man gehofft hat. Gegen ein Servet, wo jetzt ja nicht über alle Zweifel haben, das ist im Moment.
Ja, es ist wirklich, das mittlerweile schwätzen sie ja auch relativ offen über das. Matteo Di Giusto hat es im Interview gesagt, dass sie in den Köpfen drin und sie kriegen es momentan nicht an. Hey, ich weiss jetzt nicht, wie hot das Take ist, aber ich finde, und es würde mich wundern, wie du siehst, ich finde, im Sommer läuft der Vertrag von Mario Frick aus. man redet gerade darüber, ob er verlängert wird oder nicht. Und sicher der Sportchef Remo Meyer hat glaub, geäussert, dass man noch vor der Winterpause Klarheit will haben. Ich bin der Meinung, dass es dort muss zur Training kommen.
Ja, ich glaube, du bist nicht das erste Mal eher kritisch mit dem. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig, weil ich kann halt irgendwie nicht recht fassen, was der FC Luzern für ein Club möchte sein. Und vielleicht ist das
eine wichtige Frage,
wo man zuerst muss irgendwie lösen, weißt du, von der Vereinsführung her, für was will man eigentlich stehen? Weil irgendwie passt für mich das im Moment eigentlich schon zusammen, Trainer und Verein. Weil ich auch den Verein nicht so ganz kann fassen. Aber wenn man da möchte, sich nochmal ein Stückchen weiter oben in dieser Super League etablieren, wenn man möchte in 1 bis 2 Jahren eher oben angreifen, anstatt schaffen wir es über den Strich oder nicht, dann muss man etwas machen, sehe ich auch so. Aber ich weiss nicht, ob das der FC Luzern ist. Weißt du, was ich meine?
Ja. Hey, ich glaube, das ist eine von den 2 relevanten Fragen. Also ich sehe es auch, ich sehe 2 Perspektiven. Es gibt die Perspektive FCL. Mein Bauchgefühl ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, sie sind zufrieden Ich finde, sie können auch zufrieden sein, weil der Mario Frick bewiesen hat, dass er in den Umständen, die er hat, bei diesem Verein etwas kann bewirken kann, wo am Schluss Tabellenplatz 8, zwischen 8 und 5, 6, 4, irgendwie so hergibt. Das ist die Frage, die du dann auch stellst. Was will der FC Luzern für einen Verein sein? Längt das? Was ich auch nicht beantworten kann. Gleichzeitig, ja, habe ich schon auch den Eindruck, hey, es wäre schon mal cool und ich habe das Gefühl, der Verein wäre soweit, auch mal den Schritt nach Europa zu schaffen. Ich meine, bei allem Respekt, aber Lausanne hat es auch geschafft, so in Conference League. Dort habe ich schon das Gefühl, der FCL war eigentlich mal so weit. Ich sehe es nicht unter Mario Frick. Ich habe das Gefühl, das ist ein Muster, das sich jetzt über Jahre wiederholt. Was nicht heisst, dass es schlecht ist, aber es heisst halt eben Platz, weiß nicht, 6, 5, whatever. Und zum anderen sehe ich halt eben Mario Frick. Also ich meine, der kennt Luzern jetzt mittlerweile super gut. Die Themen, die sind die gleichen. Du schaffst mit vielen jungen Spielern und das ist sicher mega cool. Ich meine, weiß nicht, vielleicht hat er auch Bock, eine Ikone da zu werden, à la Kani, Christian Streich oder so. Finde ich jetzt, ist halbwegs vergleichbar. Andererseits ist aber auch bekannt, dass der Mario Frick mal gerne in Serie A wird. Oder allgemein ins Ausland. Und wieso ich die Aussage vorhin gesagt habe, ich denke, es wäre vielleicht nicht verkehrt, mal über Trennung nachzudenken. Ich glaube einfach nicht, dass in dieser Konstellation die den nächsten Schritt machen können. Also momentan, oder auch mit Blick auf die letzten Jahre, ich finde, sie beweisen immer wieder, dass sie Potenzial haben, aber es scheitert oft auch ein bisschen an den gleichen Sachen.
Mhm. Ja, auf der anderen Seite eben, woher ich komme mit der Frage, was will der FC Luzern für ein Club sein? Oder ich weiss noch, die Geschichte um, nein, wir verkaufen keine Spieler an Konkurrenten in der Liga und so. Ja, wo man nicht an FCB hat wollen verkaufen, unter anderem mit dem Yashari damals noch. Mhm. Und ja, wo man irgendwie so gefühlsmässig so ein Statement setzt, so, hey, look, wir wollen da oben mitmachen und wir geben nicht unsere Top-Leute an euch. So läuft es nicht. Und ich habe jetzt aber das Gefühl, dass nach diesen Aussagen jetzt auf dem Platz oder sonst jetzt nicht mehr wirklich viel so Substanz gekommen ist, dass man da wirklich das ernst meint und oben will mitspielen, sondern eben, man begnügt sich eher so ein bisschen damit, Mittelfeldteam zu sein. Ganz ehrlich, wenn ich das Kader anschaue, sehe ich das auch nicht so, dass man jetzt zum Beispiel IB herausfordern, kadermässig auch FCB nicht kann herausfordern. Ich denke, man ist auch hinter Lugano mit einem super Transfer gemacht mit dem Di Giusto den Sommer, wo wirklich überragend funktioniert und eine tolle Saison spielt. Ich glaube, 13 Score in 14 Spielen oder so. Aber ansonsten, es ist jetzt nicht ein Team, wo du sagst, die mühen zwingend weiter oben eigentlich stehen.
Ja, das
oder deutlich weiter oben.
Ja, das von ist dem ein fairer Punkt mit der Qualität. Das ist, die Grenze ist auch relativ schnell erreicht, absolut.
Von dem her, ich sehe es ein bisschen weniger glaub, kritisch für den Mario Frick. Ich weiß ja nicht genau, welche Serie A-Verein jetzt im Moment jetzt gross Bock hat, um den Trainer vom Tabellen 7. aus der Super League zu holen. Das ist vielleicht so ein bisschen die andere Frage. Weißt du, wie viele Optionen er überhaupt hat?
Ja, klar.
Also ich sehe das weitergehen, oder respektive ich kann mir vorstellen, dass das weitergeht mit dem Mario Frick in Luzern. Und ich fände es per se auch nicht schlecht. Ich glaube einfach, dass der FC Luzern so ein bisschen klare Ausrichtung braucht. Was man möchte sein, auch was man strategisch will machen, das denke ich ist wichtig.
Hey, also was man liest, ist glaube ich, dass eine Vertragsverlängerung absolutes Thema ist und das wäre ja auch ein Statement von Mario Frick. Ich sehe das sicher auch mit einer gewissen sportlichen Ambition, das ist mir bewusst. Vielleicht noch als Letztes, ich sehe jetzt auch nicht den Serie A-Verein, ehrlich gesagt, wo sich für den Trainer vom 7. aus der Super League interessiert. Auf der anderen Seite, als kleiner Seitenhieb, hat FC Luzern der absolute Spitzenwert mit 6 Unentschieden aus 14 Spielen in der Super League. Und dementsprechend war das vielleicht doch auch wieder ein Verweis, dass der Mario Frick als Trainer doch relativ gut in die Serie A passt. Aber was weiß ich schon.
Uiuiui, alle Fanta Calcio. Leute sind am Touren drehen.
Komm, wir müssen weiter, schnell weiter, würde ich sagen. Okay, ja, ja. Wir müssen weiter. Genau, und zwar zum FCZ, wo der nächste, ja, undurchsichtig, nein, das wird Luzern nicht gerecht. Der FCZ, der ist sicher undurchsichtig, gerade aktuell. Hat er nicht zuletzt bewiesen damit, dass sie jetzt doch mit dem Dennis Hediger bis in die Winterpause weitermachen, nachdem ja, es eigentlich zuerst ziemlich deutlich anders tönt hat. Was kommt dir in den Sinn, wenn du an den FCZ denkst?
Chaos, die Saison. Weisst nicht, wer ist Trainer, wer ist Sportchef, wer ist wie lange Trainer, wer ist Interimstrainer. Jetzt ist der Hediger, glaube bestätigt worden für bis auf weiteres, noch irgendwie 6 Spiele oder so. Ich weiß nicht, ist alles so ein bisschen wirr. Wir haben ja schon viel über FCZ geredet die letzten paar Wochen.
Ja, absolut.
Und, also, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht, glaub, viel mehr noch beisteuern als das, was wir schon gesagt haben, hier, was andernorts gesagt wird. Ich glaube, die wären, ja, das sind gut bedient, ein bisschen Ruhe hineinzubekommen. Ich glaube, jetzt immerhin, Causa Hediger ist für jetzt einmal, oder Causa Trainer ist jetzt mal ein bisschen vorgeschoben worden. Ich glaube, das ist gut. Und jetzt kann man mal bis zur Winterpause einfach noch arbeiten und dann sich neu ausrichten. Ich glaube, das muss so ein bisschen die Devise sein.
Ja, es ist die Diskussion, die, glaube ich, vorherrschend ist. Eben, wer folgt auf Dennis Hediger oder bleibt er vielleicht sogar? Ich meine, er hat jetzt natürlich die Möglichkeit, ja, Werbung für sich noch zu machen mit guten Resultaten. Und dann ist als Interimstrainer immer vieles möglich. Auf der anderen Seite ja, ist es das von dir angesprochene undurchsichtige, wer hat da wie viel zu sagen, oder? Man nimmt an, dass der Miloš Malenović durchaus Interesse daran hat, am Dennis Hediger festzuheben. Auf der anderen Seite hat der Ganepa gesagt, dass das keine Option ist. Ja, dort wird sich zeigen, die Zeit und Resultat, was schlussendlich der Weg ist, wo der FCZ will machen. Aber ich finde es schon auch schade, weil ich eigentlich ja, der FCZ einen coolen und auch sehr wichtigen Verein finde für die Super League. Und ich ja, auch aus sportlicher Sicht lässig finde, wenn der FCZ ein Team ist, wo in den vorderen Gefilden anzutreffen ist. Für das ja, hat der Verein zu viel Geschichte in der Super League.
Voll, aber ich meine, man kann ja das auch positiv sehen und sagen, jetzt haben sie sich offenbar ein bisschen gefangen, die letzten 2 Matches. 4 Punkte, Sieg gegen Luzern, jetzt okay, unentschieden gegen Sion, wo man sich zurückkämpft. Also da kann man jetzt durchaus, glaube ich, so ein bisschen wieder mal mehr Positives mitnehmen beim FCZ, als noch in den Wochen vorher, würde ich sagen.
Du sagst es, Punkte sind jetzt wenigstens mal wieder ein bisschen zugekommen, noch ein letztes Informatives. Ich bin gerade verzweifelt am Suchen, weil ich seinen Namen gerade nicht kann, aus dem Gedächtnis heraus sagen. Der FCZ hat einen neuen Angestellten, der eine ganz queerliche Jobsbezeichnung hat. Jetzt finde ich das aber gerade nicht. Es ist jemand, der im Raum Zürich, glaube ich, recht bekannt ist. Ein bekannter Unternehmer, der gerade in der Wirtschaftsbranche, glaube ich, schon einiges gerissen hat. Und ja, man vermutet so ein bisschen, dass er nebst gewissen Strukturen vielleicht, was die Zukunft vom FCZ angeht, ja, allenfalls auch den Ganepas kann helfen, dann ja, irgendwann einen potenziellen Verkauf anzusteuern. Man weiss, dass das ja nicht mehr ewig wird, wahrscheinlich in der Hand von Ganepas sein. Aber das ist natürlich auch nochmal eine spannende Entwicklung, oder? Weil man ja dort auch im Zusammenhang mit dem Malenović ein bisschen geliebäugelt hat damit, oder zumindest medial, öffentlich, aus Sicht von außen, dass allenfalls vielleicht auch der Malenović den Verein irgendwann könnte übernehmen.
Und das ist natürlich jetzt viel, viel im Reich der Spekulation. Find das wahnsinnig schwierig, da von außen drauf zu schauen. Ich glaube, so wie es kommuniziert worden ist, auf jeden Fall. Also, meinst du Cisullo, der Unternehmer, der in den Verwaltungsrat aufgenommen wird? So wie wenn ich die Kommunikation mitbekomme, ist einfach, dass sie dann nochmal so ein bisschen wirtschaftliche Kompetenz in den Verwaltungsrat bekommen. Und vielleicht auch so ein bisschen Signal, wenn zeigen, so hey, look, wir arbeiten weiterhin an den finanziellen Strukturen und Sicherheit vom Verein. Ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass weiß nicht, da jetzt direkt eine Wachablösung oder potenziellen Verkauf. Ich glaube nicht, dass sich gar etwas da so schnell dann auch würde lösen vom Verein. Aber habe ich viel zu wenig Insights.
We shall see. Würde ich sagen, verlieren wir doch für den Moment den Raum von den Spekulationen und somit auch der FCZ. Hey Linus, jetzt kommen wir zu einem Team, wo ich wirklich muss sagen, Schande über mein Haupt. Lausanne Spa ist für mich die Mannschaft, die ich Stand jetzt am wenigsten verfolge aus der Super League. Ich kann so viel sagen, ich sehe den Tabellenplatz. Ich habe das Gefühl, das wird der Anspruch und den letzten paar Jahren nicht ganz gerecht. Auf der anderen Seite kommt mir das Wort Rebuild in den Sinn beim FC Lausanne Spa. Wie siehst du es?
Ich finde es noch lustig, dass man bei Lausanne gegen IB und Basel so überragende Leistungen auf den Platz bringt und dann irgendwie in der Woche drauf den 1-3 gegen Servette verliert, daheim oder ja, dann 2-2 gegen Sion spielt auch daheim. Es ist noch schwierig, das in ein so kompaktes Bild irgendwie zusammenzubekommen. Ich glaube, was es einfach zeigt, ist, dass die Konstanz ein bisschen fehlt. Immer wieder auch wechselnde Aufstellungen, immer wieder einmal eine rote Karte. Ich habe das Gefühl, es ist etwas da. Ich glaube, der Zeigler will auch sie noch mehr Ideen einbringen, aber ich glaube, es braucht auch einfach noch Zeit, dass sich das Gefühl so ein bisschen klarer bilden kann, die Ideen klarer ankommen. Aber ich habe das Gefühl, Lausanne ist per se jetzt nicht auf so einem schlechten Weg. Ich glaube, wenn dort die richtigen Regeln angreifen, dann kann das, sage ich, in der Rückrunde ganz, ganz positiv werden.
Ja, also die Hoffnung ist sicher da und es hat, wie du sagst, auch immer wieder mal Lichtblick. Ich glaube, das ist positiv. Gewisse Resultate kann ich mir auch nicht so recht erklären. Konstanz fehlt. Sie haben Doppelbelastung, wo man natürlich ganz klar muss sehen. Aber ja, also ich habe schon das Gefühl, dort muss noch ein bisschen etwas reifen und greifen. Das Problem ist halt, oder, wenn du irgendwann Punkte nicht holst, dann wird es dann trotzdem irgendwann ungemütlich, wenn plötzlich der Abstieg ein grosses Thema wird, als du gerne hättest. Aber rein qualitativ her, ja, hat Lausanne auf jeden Fall vieles, wo interessant ist. Und von dem her muss man dort ein bisschen abwarten. Und ich glaube, die Zeit, die gibt man Peter Zeidler auch.
Nehme ich an. Los, weil ich habe nochmal schnell auf die Zeit geschaut. Und ich glaube, nächstes Mal, wenn wir das machen, müssen wir Tabellen vielleicht von unten anfangen, damit wir allen gerecht werden, weil wir müssen jetzt ein bisschen durchrushen, glaube ich, durch den Rest.
Alles gut, mir geht es gleich.
Wir haben noch Servette, GC und Vinti. Servette natürlich ein Verein, der auf dich über die letzten ein, zwei Jahre immer gern diskutiert worden ist. Ich weiß nicht, wie es diese Saison jetzt aussieht.
Ja, nein, also weniger gern, weil auch da finde ich, es ist ähnlich wie beim FCZ. Servette ist ein Traditionsverein, der auch in den letzten paar Jahren immer wieder tollen Fußball gespielt hat und jetzt gerade extrem Mühe hat. Keine Ahnung, ich finde auch dort ist ganz viel im Unklaren. Man hat viel gewechselt. Das Kader ist gefühlt schwächer geworden. Es stehen noch viele Fragen offen, Spieler wie jetzt Gonja, Stevanovic etc., wo lange dabei sind und wo man jetzt irgendwie langsam das Gefühl hat, okay, das muss auch ein Rebuild an, so wie die Resultate momentan sind. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß nicht, Rebuild, ich finde das immer so ein grosses Wort. im Endeffekt, ein Fußballclub muss sich ja laufend entwickeln, ein Team muss sich laufend entwickeln. Und ich weiß es nicht, Servette hat jetzt nicht jetzt irgendwie eine Ära gehabt, wo man jetzt finde, ich müsste rebuilden danach. Sondern ich habe das Gefühl, da hat man jetzt auf die letzten paar Jahre konstant nicht so gute Entscheidungen getroffen und jetzt will man sich so ein bisschen rausschwätzen mit, ja, jetzt haben wir Übergangssaison, jetzt müssen wir mal schauen und so. Ich weiß nicht, ist für mich ein bisschen planlos alles. Also mehr wieder so für, wie halt das ganze das Konzept oder der Verein da steht. Und ja, ich glaube, das ist dann halt auch auf dem Platz schwierig. Ich glaube, man hat mit René Weiler sportliche Kompetenz verloren wieder. Und ja, es zeigt sich dann auch. Dann kannst du, glaube ich, nicht so erfolgreich sein, wenn die Rahmenbedingungen sonst nicht so optimal sind.
Ja, vielleicht trotzdem ein bisschen, also vielleicht nicht Rebuild, aber mal wieder an der Basis ansetzen, auf allen Ebenen. Glaube ich, haben wir jetzt so sehr jetzt sagen. Weil sonst ja, gibt es nicht viele Gründe, momentan über Servet zu schwätzen. Linus, uns bleiben noch GC und Vinti. Und ich würde vorschlagen, auch auf die Zeitgründe, lass uns doch die zwei gerade zusammenlegen, weil sie auch tabellarisch Nachbarn sind. GC extrem geschwächt, kadergeschwächt, ringt dem FCB Punkt ab. Ist trotzdem überraschend gekommen, oder?
Ja, 100%, ganz klar. Mein GC, muss man fairerweise sagen, ist punktemässig bedeutend näher am oberen Nachbarn Servet als an Vinti. Aber der GC, ja, sprechen wir ja auch schon seit Wochen von den gleichen Sachen. Von einer gewissen Inkonstanz, von defensiver Anfälligkeit, von ein, zwei offensiv aufregenden Spielern wie Mucci oder Jensen. Aber da muss auch noch einiges passieren, weiterhin bei GC, damit das nicht noch sehr eng wird, habe ich das Gefühl.
Ja, also ein Thema, das sie sicher haben, das letztes Jahr schon das Thema war, ist, wenn sie gute Spiele machen, und von denen machen sie mehr als letztes Jahr, dass sie die effektiv in Punkte ummünzen. Das ist sicher wichtig, damit irgendwie irgendwann auch noch genug Spatzung hast. Auf der anderen Seite finde ich schon, dass sie mit dem Trainer jemanden haben, wo auch interessante Aspekte irgendwie GC aufgezeigt hat oder zumindest wirkt GC anders für mich als noch letztes Jahr. Aber du hast natürlich recht, also es braucht trotzdem Kontinuität. Rund um den Verein ist es immer noch komplex mit diesen ganzen Inhabergeschichten und wer kommt, wer geht. Die Mannschaft wird ja auch jedes Jahr eigentlich immer wieder anders aussehen von dem her. Ich bin gespannt, ich habe das Gefühl, GC kann noch einen Schritt machen, wenn der Kader fit ist. Der Trainer hat gezeigt, dass er mit dem arbeiten kann. Aber ja, du hast eigentlich den Rest gesagt. Dementsprechend bleibt uns noch Vinti, das aktuelle Sorgenkind, wobei ich das Gefühl habe, täglich grüßt das Murmeltier. Vinti ist, glaube ich, in einer ganz ähnlichen Situation gesehen letztes Jahr. Und dementsprechend kennt man das ja. Also, von dem her, was man ist anders?
Man kennt es, aber 8 Punkte Rückstand auf den 11. Platz sind natürlich trotzdem nicht sehr komfortabel. Ich habe das Gefühl gehabt, wo der Rahmen zurückgekommen ist, hat man schon nochmal so ein bisschen gespürt, okay, da könnte noch vielleicht etwas mehr gehen. Aber ja, jetzt abgesehen, was ist das von dem Sieg gegen Servet, wo für mich ein Ausrufezeichen war, ist jetzt auch nicht sehr viel gegangen, die letzten paar Matches bei Vinti. Und ich meine, man muss nicht den Anspruch haben, dass man gegen IB auswärts Punkte holt. Absolut nicht. Aber das 5-0 ist natürlich schon happig.
Ja, also dort ist man sang- und klanglos baden. Er wechselt ja auch irgendwie in der 30., 35. Minute dreimal. Das ist sicher auch ein gewisses Schuldeingeständnis auf seiner Seite. Ich glaube, es sind ähnliche Themen, die für Vinti wieder müssen greifen müssen. Nebst dem, dass ich glaube, die müssen nachjustieren im Winter. Sonst wird es schwierig, genug Punkte zu holen. mit uns, was man kann, welchen Strohhalm man kann greifen, ist der mit Heimspiel. Das, auf der Schützenwiese hat man jetzt 2-3 gute Matches gemacht. Auch gegen Lugano, wo sie dann noch zwar verlieren, aber trotzdem auch Goal schiessen, was sich auch nicht immer einfach sich gestaltet hat für Winterthur. Ja, dass man sicher daheim wieder zu Punkten kommt. Und ja, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, aufgrund von den Mutationen, die es im Sommer gegeben hat, und mit Blick auf das Resultat, ich glaube, so wird es schwierig, wenn sie es anbekommen, daheim wieder eine feste Schützenwiese zu haben und vielleicht noch ein, zwei nominell dazu gewinnen, dann ja, besteht noch Hoffnung, aber ich habe schon das Gefühl, ja, es ist kleiner als letztes Jahr.
Ja, und man hat halt nicht, also man hat ja wieder den Trainerwechsel jetzt vollzogen. Da kann man, klar kann man dann nochmal wechseln, wenn man will, aber das ist jetzt so ein Pfeil im Köcher, wo fehlt schon.
Ich glaub, das werden sie nicht machen.
Ich habe auch nicht das Gefühl. Sorry, ich habe nicht gewusst, ob noch
etwas zu alles gut.
Aber ja. Eben, ansonsten kann nur beipflichten. Ich glaube schon, also, wenn man irgendwie möglich sich noch verstärken kann, wäre schon wichtig, glaube für das Team.
Von dem her, ja. Sicher wieder einmal mehr einen ungemütlichen Herbst im Tabellenkeller, respektive auch gerade spezifisch für Winterthur, wo jetzt am Wochenende auswärts auf den FC Luzern trifft. Dort wird sicher bis in die 90. Minute alles möglich sein, wenn man den Trend anschaut. Aber ja, wir werden es weiterhin verfolgen. Jetzt würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf. Es tut uns schon ein paar leid. Jetzt haben wir gar nicht mehr wirklich Zeit gehabt, um über die Exa Women Super League zu schwätzen. Das holen wir auf jeden Fall nächste Woche wieder nach. Sehen Sie uns bitte nach. Und ja, nichtsdestotrotz, Linus, danke vielmals. Bist du dabei gewesen? Hat Spass gemacht, mit dir die verschiedenen Teams zu analysieren. Merci.
Absolut, danke dir. Ich weiß jetzt nicht, ob wir über Axel Women Super League nächste Woche werden reden, weil da haben wir noch Nazi-Spiele bei den Frauen. Aber wir werden es sehen. Wir werden es
sehen. Die sicher uns etwas
bald wie möglich wieder.
Wir das können aufschaffen.
Ja.
Gut.
Walle, danke dir.
Ja.
Ich verabschiede dir an dieser Stelle.
Genau, ich tue das ausklingen, sage Ciao Linus und auch Ciao an euch. Macht's gut. Danke vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, wisst ihr, wie ihr uns erreichen auf verschiedenen Plattformen, Spotify oder Social Media, Podcast etc. Lasst uns wissen, wenn ihr Fragen habt. Diskutiert mit uns, da freuen wir uns immer euch drüber, wenn wir mit euch können diskutieren oder etwas aufgreifen, auch für einen Podcast. Und dann würde ich sagen, habt eine gute Restwoche. Wir hören uns nächsten Montag wie gewohnt dann wieder. Und bis dann sage ich Ciao und bis bald. Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@create.online.